dass im griechischen Text, im Neuen Testament, gibt es eigentlich zwei Begriffe, die gebraucht werden. Interessanterweise braucht Matthäus oft das Himmelreich und die anderen Evangelisten, Markus, Lukas und Johannes, brauchen das Reich Gottes. So ist sie in unseren deutschen Übersetzungen wiedergegeben. Und wenn man im griechischen Grundtext schaut, stellt man fest, dass es beiden Orten das Basileia ist. Einmal ist es das Basileia ton Uranon, das heisst das Königreich des Himmels. Und das andere ist das Basileia tu Theou, das ist das Königreich Gottes. Beides ist Basileia, das Königreich. Der Basileus ist der König. Basileus heisst der König. Und das Basileia, das ist im König sein Reich. Das Königreich von Gott, das Königreich vom Himmel. Und ich habe schon gestern am Abend gesagt, bei Einleitung, bei unseren deutschen Übersetzungen ist der König irgendwie abhanden gekommen. Wir reden noch vom Reich von Gott, wir reden noch vom Himmelreich und meinen dann auch oft schon, wenn man vom Himmelreich redet, oh, das ist der Himmel. Ich habe gerade letzte Woche mit unseren Kindern eine Diskussion gehabt, wo wir vom Reich von Gott geredet haben. Und dann habe ich gefragt, ja, wo ist denn das Reich von Gott? Der Daniel aus der Kanone geschossen, im Himmel! Und dann so, ja, bist du sicher? Ist es nur dort? Man hat so niemand so recht gewusst, was sagen. Und ja, oder wenn ich merke, also selbst bei unseren Kindern, die das denen nie so gesagt haben, ist das irgendwo so drinnen, das Reich von Gott, das muss irgendwie im Himmel sein. Weil hier ist es ja offensichtlich nicht. Und das ist auch nicht ganz falsch. Natürlich ist das Reich von Gott im Himmel. Ja, ist nicht falsch, die Antwort. Aber wenn es nur dort wäre, dann hätten wir hier eigentlich eine relativ trostlose Geschichte, oder? Und Jesus hat uns ja gelehrt, beten, Vater im Himmel, dein Wille soll geschehen, dein Reich, dein Himmelreich, deine Königsherrschaft soll kommen, wie sie im Himmel schon ist, hier auf der Erde. Das ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, wie wir beten sollen. Dass sein Königreich, so wie es im Himmel schon etabliert ist, jetzt hier auf der Erde sich manifestiert. Das ist die Absicht dahinter. Und darum ist es doch nicht erstaunlich, wenn wir nachher lesen, wo Jesus gekommen ist, auf die Erde gekommen ist, getauft ist worden und sein Dienst hat angefangen, dass er dann als erstes sagt, sein erstes Statement ist, jetzt ist das Königreich von Gott nach. Jetzt ist es da. Jetzt ist es gekommen. Jetzt ist es nicht mehr im Himmel. Jetzt ist es auf die Erde gekommen. Und zwar primär jetzt mal in Form von mir selber, Jesus als Person. Das ist das, was er sagt. Das Königreich von Gott ist jetzt, wird jetzt auf der Erde manifest. Es wird jetzt sichtbar, spürbar, erlebbar. Und wir haben es von Martin auf eine ganz eindrückliche Art gehört, wie sich das Königreich eben nachher manifestiert. Und wie Jesus demonstriert, wie das Königreich, wenn es reinbricht, in die Welt nachher operiert, was passiert. Menschen, die sich reinrufen in das Königreich, ich muss es noch anders sagen, wie kommt man überhaupt in das Königreich rein? Da kann man nicht nur gerufen werden. Das hat Jesus gesagt. Ja, kann niemand in das Königreich hineinkommen, das nicht von Neuem geboren wird, durch den Geist von Gott. Also für die Menschen, die in das Reich hineingeboren wurden, die bekommen Anteil an einer übernatürlichen Kultur, an einer übernatürlichen Dynamik, die verlieren ihre Berührungsängste. Haben wir heute Morgen gehört. Sie erleben übernatürliche Heilungen. Sie erleben, wie wie ausgestoßene, aussätzige, Kranke geheilt werden. Sie erleben, wie das religiöse System erschüttert wird, auf den Kopf gestellt wird, in Frage gestellt wird. Und wie das Reich sich einen Weg bahnt durch die Herzen durch. Wie Menschen freigesetzt werden. Befreit werden von der Macht, von Sünde. Und das ist ja das, was im Jesaja schon lange Zeit vorher verheißen ist, wenn der Messias wird kommen, was da wird passieren. Ich sage jetzt schnell mit den das Finger. Weiss es gerade jemand, weil die Bibelstelle nicht aufgeschrieben. Der Geist, ja, Jesaja 61, Vers 1, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden und zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen dem Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Und so weiter und so weiter. Also das ist eigentlich nichts anderes als eine Prophezeiung. Das ist Jesaja, x 100 Jahre vor Christus, wo nichts anderes sagt, als wie das wird sein, wenn der Messias wird kommen und wenn das Königreich wird aufgerichtet werden. Und was hat Jesus gesagt in der Synagoge in Nazareth, wo er predigt hat. Hat er die Schriftrollen bekommen und hat die vorgelesen. Und was hat er vorgelesen? Genau der Text hier. Genau der Text, Jesaja 61, hat er vorgelesen. Und alle waren beeindruckt. Bis er noch den Nachsatz gesagt hat. Und das Wort hier hat sich jetzt von euren Augen gerade erfüllt. Paff. Aha. Das Reich von Gott, das angekündigt war, das ist jetzt offenbar. Es ist jetzt nachgekommen. Man könnte also sagen, es ist nichts anderes als ein Projekt, ein Missionsprojekt. Gott möchte, dass sein Reich, wie es im Himmel schon ist, hier auf der Erde sichtbar wird. Planet Erde ist sozusagen nichts anderes als ein Ort, wo das Himmelreich von Gott jetzt so reinkolonialisiert, kann man das so sagen, werden. Erde ist eine Kolonie vom Himmel. Mit der Absicht, dass die Erde am Schluss gleich aussieht wie der Himmel. Umgebaut wird. Was haben die Kolonialstaaten gemacht, als sie die Länder erobert haben? Sie haben ihre Sprache gebracht, sie haben ihre Kultur gebracht, sie haben ihre Brüche gebracht. Und die haben das, was dort war, zum Teil ersetzt. Oder manchmal hat es sich vermischt. Das war nicht immer toll, jetzt weltlich gesprochen. Ich will das nicht irgendwie verschönigen, aber es ist der Gedanke. Und jetzt ganz etwas Interessantes. Ich habe es ja schon gesagt, im Römischen Reich hat es Apostel gegeben. Das ist übrigens kein religiöser Begriff, Apostel. Das ist auch wieder einfach ganz ein normaler, profaner, weltlicher Begriff. Und das heisst übersetzt nichts anderes als Gesandter, genau. Einfach ein Gesandter. Man könnte auch sagen, ein Gesandter klingt noch so ein bisschen schwach. Ein Gesandter, wo von jemandem gesendet wird mit einer Vollmacht, also mit einer Autorität. Nicht nur einfach einen, den man vorgeschickt hat. Ein Gesandter. Und jetzt, was sie Apostel waren im Römischen Reich, also lange bevor sie Jesus gegeben hat, gar nicht auf der Welt, also Jesus ist schon einfach nicht manifest als Mensch. Apostel im Römischen Reich waren Leute gewesen, wenn das Römische Reich, wenn der Kaiser in Rom ein neues Gebiet irgendwo eingenommen hat, die ganz spezielle Strategie gehabt, Römer. Im Gegensatz übrigens zu ganz vielen anderen Strategien, die Königreich vor dem Römischen Reich hatten. Die anderen Königreiche haben nämlich zum Teil bei ihren Eroberungszügen alles klein und kurz und klein geschlagen und steht abgebrannt und die Leute entweder umgebracht oder vertrieben oder so irgendwie. Also ganz auf die brutale Art. Von diesen Geschichten lesen wir ganz viel auch im Alten Testament. Das ist immer wieder passiert. Da könnt ihr mal in weltlichen Geschichtsbüchern nachlesen, dass die Königreiche haben sich bekämpft und haben gegenseitige Gebiete erobert und so weiter. Und das Römische Reich interessanterweise hat das primär nicht so gemacht. Die haben nicht Soldaten geschickt. Es ist Land, also die haben schon auch Soldaten geschickt, aber wichtig ist ihnen nicht nur, dass sie das Land einnehmen, die haben die Bewohner leben lassen. Und jetzt haben sie eben einen Apostel geschickt. Einen Gesandten. Vom Kaiserhaus in Rom. Da ist jetzt dorthin gegangen mit einer ganzen Delegation. Und dann seine Aufgabe war, das neue, eingenommene Land muss jetzt so aussehen wie Rom. Kultur muss kommen, Sprache muss kommen, Häuser, Stil. Es muss einfach so aussehen. Wenn der Kaiser hierher kommt, muss er sich wieder heim fühlen. Und das war die Aufgabe des Apostels im Römischen Reich. Und das haben sie sehr effizient und gut gemacht. Und so hat sich das Römische Reich ausbreitet und hat sich ausgebreitet. Dehnt. Und hat immer mehr einnehmen können. Es ist immer mehr eben zu einem grossen Reich geworden. Es ist überall die gleiche Sprache geredet worden, Latinisch. Es ist überall die gleiche Währung eingesetzt worden. Das war so eine Vorstufe vom Euro gewesen. Ich weiß nicht, wie das geheissen hat. Dann die römischen Münzen, es hat Handelsstraßen, sehr riesige Infrastruktur aufgebaut, durch ganz Europa, Nordafrika, sind Autobahnen, hat man heute gesagt, gebaut worden, einfach Strassennetze, sind Wasserleitungen gezogen worden, die Viadukte und Aquadukte, die stehen zum Teil heute noch. Und man hat die römische Kultur in die Länder gebracht. Darum steht da Samos immer noch so ein Amphitheater. Das wäre doch unseren Helvetien nicht Sinn gekommen, so ein Ding herzustellen. Findet man an allen Orten römische Kultur, an allen Orten, wo das Römische Reich war, kannst du bis heute solche Sachen ausgraben und merkst, dass ihre Kultur dort hergebracht und haben damit ein grosses Reich geschaffen. Und jetzt, das ist eben eines von den Sachen, die ich entdeckt habe und gelesen habe und mich fasziniert hat. Ich habe es auch nicht gewusst. Man kann sich auch schon fragen, warum hat eigentlich Gott so lange gewartet, bis er Jesus geschickt hat? Ich meine, die Welt war schon lange ein Desaster gewesen, oder? Unter der Macht vor Sünde aus dem Paradies rausgefallen, Mord und Totschlag, Hick- und Hackordnung. Und warum ist das so lange gegangen, bis Gott seinen Sohn geschickt hat? Und warum tut nachher genau der Sohn Jesus Christus ganz häufig begriffen aus dem römischen Reich nach für seine Gemeinde und sein Reich zu erklären? Dann redet er auch von Aposteln. Und jeder weiß, wir wissen das heute nicht, weil wir nicht vor 2000 Jahren gelebt haben. Jeder, der das gehört, weiß, wenn er von Aposteln redet, was das für Leute sind, was die machen. Nur, dass er jetzt sagt, mein Reich ist im Fall nicht von dieser Welt. Das hat einen anderen Charakter. Es ist nicht weltlich politisch. Und trotzdem hat es erstaunlich viele Parallelen. Oder? Die Aufgabe der Aposteln ist es, die Kultur vom Himmel auf die Erde zu bringen. Erde als Kolonie vom Himmel zu kultivieren, so dass sich der König, wenn er hierher kommt, wieder heimfühlt, wie im Himmel. Das war ein Apostel, das war die Aufgabe des Apostel. Das war nicht ein Krieger, das war nicht ein Feldherr. Das war ein Strateg. Das war ein Verhandler. Da man die Leute überzeugen, belehren, anweisen, wie das funktioniert. Und darum heisst es ja auch, die Gemeinde ist auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Weil die, wie der Blueprint, der Masterplan von Gott hat, wie sie hier ist, die Gesandten von dem Königsreich her, die wissen, wie sie im Himmel aussieht, und die sollen jetzt die Erde auch so bauen, wie es wie der Himmel schon aussieht. Die sollen die Werte, die Kultur vom Himmel auf die Erde bringen und sollen den Leuten zeigen, wie sie leben können, dass es eine Reflexion vom Himmel ist. Dass wenn der König von den Königen einzieht, dass er sich daheim fühlt. Dass er ein Haus hat hier. Ein Tempel hat. Ein Volk hat. Macht das irgendwie Sinn? Dann hat Jesus noch einen zweiten Begriff genommen, der aus dem Griechischen, respektive aus der römischen Politik ist. Das ist der Begriff von Ekklesia. Ekklesia ist im römischen Reich sind die Rausgerüften, also die stimmberechtigten, erwachsenen, mündigen Bürger von einer Stadt. Das war Ekklesia. Und Jesus sagt, und ich werde meine Ekklesia bauen, also meine Gemeinde ist das übersetzt, Ekklesia wird übersetzt mit Gemeinde, aber eigentlich heisst das, wenn es einer damals verstanden hat, jetzt kommt Jesus und sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, ich werde meine Ekklesia bauen, das heisst, ich baue aus rausgerüften Menschen, stimmberechtigten, mündigen Menschen, das sind die, die sozusagen wie mein Parlament bilden. Und das ist interessant, oder? Die Rechtsform vom Königreich. Jedes Königreich hat eine Staatsform. Und das ist etwas, was ich mir, ehrlich gesagt, gar nie so Gedanken gemacht habe. Oder wenn man so vom Königreich von Gott redet, wenn es euch geht, mir ist es so gegangen. Das ist das irgendwie so etwas Schwammiges. Das ist so irgendwie etwas da oben, das schwebt da irgendwie, aber dass das irgendwie auch konkrete Strukturen, Formen, Ordnungen hat, das habe ich schon irgendwie geahnt. Diese Sachen haben wir ja schon angeschaut, aber irgendwie war es mir doch noch recht nebulös gewesen. Und als ich mich da drinnen vertäuft habe, zu merken, eben Gott hat mal erstens gewartet, bis er Jesus geschickt hat, bis irgendwo sich auf dieser Erde ein Königreich, oder es war ein Kaiserreich gewesen, wobei das ist, die Titel sind sekundär, manifestiert, wo am meisten Parallelen aufweist zu dem, was er eigentlich bringen will. Oder jetzt kannst du mal überlegen, Moment mal, es hat doch ganz häufig Königreich vorher auch schon gegeben. Was ist jetzt mit denen gewesen? Oder eines der wichtigsten ist ja das grösste, längste Königreich in der damaligen Zeit seit Ägypter gewesen. Das Riesen. Dann haben sie Pharaonen gesehen. Pharao, den König. Das war auch ein König, das war auch ein Königreich. Und das war ja eines der mächtigsten Reiche, vor allem von der längsten Reich, die, glaube ich, wenn ich richtig orientiert bin, überhaupt auf der Welt gelebt hat. Die hat über 4-5'000 Jahre hat die ein Königreich gehabt. Wahnsinn, oder? Also über x Generationen, x Dynastien. Und dann hat es andere Königreiche gegeben. Man hat das babylonische Königreich gesehen, das assyrische Königreich, das griechische Königreich. Und vielleicht merkt ihr etwas. Das sind all die Bilder, die im Daniel kommen, von diesen verschiedenen Reichen, die mit verschiedenen Tieren so symbolisiert werden. Und dann kommt eben das letzte Reich, das römische Reich, wo der Prophet Daniel sagt, wenn das römische Reich, also das sagt er natürlich dort nicht, er sagt einfach, dass das Reich kommt, wo einfach nach dem Babylonischen und nach dem Assyrischen und nach dem Griechischen ist, dann wird der Stein, der kleine Stein in die Statuen hineinschlagen, wo steht für die anderen Königreiche, und wird die sozusagen umstoßen, zerbrechen, und aus dem kleinen Stein, wo die menschliche Königreich zerbricht, wird nachher ein grosser Berg wachsen, der sich über die ganze Erde wird verbreiten und ein Königreich wird aufrichten, das ewigen Bestand hat. Das hat der Prophet Daniel gesagt in Daniel 9. Ja, das ist noch interessant. Also genau zu der Zeit, wo das römische Reich eben nachher sich manifestiert, wo ein irdisches Reich ist, und ein korruptes Reich ist, und wo viel Ungerechtigkeit. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass ich nicht das römische Reich glorifizieren. Und trotzdem ist es interessant, dass Gott offensichtlich wie auch darauf gewartet hat, dass sich irgendwo ein Reich etabliert, wo seine Werte am meisten widerspiegelt. Am besten könnte man vielleicht auch sagen. Wir haben es vorher schon erwähnt, andere Königreiche, also der Ägypter zum Beispiel, der überhaupt keine missionarische Ausrichtung hatte. Die waren einfach immer am gleichen Ort gewesen. Und das ist mal noch ein wesentlicher Unterschied. Ein Unterschied, ob du das Königreich hast und einfach gehst, da Zäune drum herum bauen und das verteidigst und da über 4-5'000 Jahre lang einfach haltest. Aber die Idee vom Reich von Gott ist eben nicht etwas Statisches, sondern die Idee vom Reich von Gott ist, es muss ein Reich sein, das reinbricht und das wie ein Lauffeuer die ganze Welt umfasst, ergreift. Also es muss etwas sein, das sich expandiert, das sich ausweitet, das grösser wird. Und es muss etwas sein, wo Menschen überzeugt werden und nicht gezwungen werden. Wo Menschen nicht umgebracht werden, sondern wo Menschen eingeladen werden. Wo man den Menschen die Vorteile preist von diesem Reich, weil sie Bürger von diesem Reich sind. Und das haben eben die anderen Königreiche nicht gemacht. Das hat interessanterweise auch nicht. Also kann man könnte sagen, dort wo der David König war, Israel ist dann auch ein Königreich geworden, wäre zwar nie der Plan von Gott gewesen, weil er ja eigentlich Gott der König war. Aber dann, wo der David König war in Israel, hat sich das Reich ja auch ein gewisses ausbreitet. Und trotzdem, der Martin hat es auch gesagt, die Juden haben ja derart abgrenzende Theologie gehabt. Oder? Also, sie sind ja nur das Volk von Gott. Sie sind nur die Heiligen. Und alles andere sind unreine, Unheilige. Mit denen hat man eigentlich eben nichts zu tun haben. Darum ist auch das jüdische Volk letztendlich nachher wegen der Engführung nicht geeignet gewesen, das aufzunehmen. Also, das Königreich von Gott. Er, Gott selber, ist der König. Jesus Christus als sein Sohn wird dann sozusagen bevollmächtigt. Ihm wird alle Macht im Himmel und auf Erden übertragen. Und er tritt durch das, dass er treu war, sein Leben hergegeben hat am Kreuz, nachher die Königsherrschaft als Sohn an. Er ist nachher der König. Und in einem Königreich gibt es eben Ordnungen, es gibt Strategien, es gibt eine Verfassung, es gibt ein Gericht, es gibt ein Volk, es gibt ein Land. Das ist ganz etwas Konkretes, das Königreich. Und der König erwartet von seinem Volk Gehorsam, Loyalität, Verfügbarkeit. Und wenn du in das Reich von dem König Jesus eintrittst, dann gibst du eben deine eigene Agenda ab und sagst, und jetzt bin ich verfügbar für das Reich. Jetzt bin ich wie ein Leibeigener von dem König. Jetzt mache ich, was er sagt. Und wir haben es schon gehört, wir haben ganz viele Vorteile aus dem heraus. Es ist nicht eine Versklavung. Es ist im Gegenteil, es ist eine gewaltige Befreiung. Und für das wir das Reich von Gott verstehen, braucht es von unserer Seite her ein suchendes Herz. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Das Reich von Gott ist wie ein Geheimnis. Wie ein verborgener Schatz in einem Acher, hat Jesus mal gesagt, oder? Wie etwas, das verloren gegangen ist und jetzt wieder gesucht wird. Und wenn wir da mal in Matthäus 13 hineingehen, Matthäus 13, Vers 1. An demselben Tag ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach: Siehe, es ging ein Sämann auszusäen. Und jetzt kommt das Gleichnis von dem Sämann. Und er weiter unter heißt: Und die Jünger traten zu ihm und sprachen: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen: Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber ist nicht gegeben. Es geht also um die Geheimnisse des Himmelreichs. Gehört ihr das? Geheimnis von dem Königreich. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse von dem Königreich zu erfahren. Ihnen aber nicht. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Und sie verstehen es nicht. Und an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt: Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen, und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen. Dann geht es da weiter. Aber selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Also da ist etwas von dem Geheimnisvollen drin, oder? Und dann auch noch getoppt wird fast, kommen wir dann auch noch dazu. Also Jesus redet in Gleichnis, und nicht etwa, wie man könnte meinen, für etwas zu illustrieren, dass man besser versteht, sondern der Erklärung scheint gerade das Gegenteil zu sein. Etwas zu verschlüsseln, dass man es nicht versteht. Und das ist genau das, was die Jünger auch merken. Die Böcke, ja, die Leute, die kommen gar nicht raus, von was es da hat. Und sie fragen: Hey, hallo, wieso redest du eigentlich immer mit so komischen Vergleichen zu den Leuten? Die kommen gar nicht nach, was du meinst. Und jetzt erklärt er ihnen das. Und er sagt ihnen: Schaut, die Geheimnisse von diesem Reich von Gott, die erzähle ich nicht einfach allen. Die erzähle ich euch. Wisst ihr, warum ich die euch erzähle? Und nicht denen, und da die grosse Menge. Ist der Unterschied zwischen denen und dieser jüngeren Schar?
Vielleicht können sie wie mit Jesus leben und das jeden Tag mitbekommen.
Ganz genau. Ja, also dann sie sind noch nicht Apostel gewesen, aber sie sind dann auch geworden, ja. Also, das sind die, die aus dem Schiff ausgestiegen sind. Das sind die, die den Preis gezahlt haben. Das sind die, die verlassen haben. Das sind die, die Jesus nicht mehr als den Lebensverbesserer und Lebensoptimierer verstanden haben, sondern noch gebeten hat, wir sind gerufen in sein Reich hinein. Und er ist der König. Und die Konsequenzen gezogen haben, die einen Preis gezahlt haben, die verlassen haben. Ihre Job, ihre Sicherheiten, ihre Familien und sich auf das Abenteuer eingeladen haben, dem Jesus einfach nachzulaufen. In dieser Gemeinschaft mit ihm zu sein, sich auf die Beziehung zum König selber einzulassen. Ganz praktisch, ganz persönlich. Stell dir das einmal vor. Oder wenn du von König redest und an König denkst, wenn du mir geht, denke ich, das ist dann eben ganz etwas weit weg, was unerreichbar ist für einen Pöbel, für einen Normalbürger. Und jetzt kommt der König und steht vor dir her und schaut dir in die Augen und sagt, Olivier, du, komm mit. Verstehst du, was ich meine? Deine Sünden sind voll vergeben. Neues Leben, das fängt alles von vorne an. Die machen jetzt zu einem Menschenfischer. Versteht ihr das? Oder der von Hock zu Hock, von Angesicht zu Angesicht, hast du den König in einer ganz persönlichen Beziehung. Das ist etwas komplett Neues. Das hat es nicht gegeben, vorher und nachher und überhaupt. Das ist ein Unikum. Das ist nicht irgendein König, der weit weg ist, unerreichbar, unnahbar, irgendwo in einem Palast hockt. Wo bestenfalls, wenn du früh genug aufstehst, noch seine Palastwache kannst, schauen, wie sie abgelöst wird. Wie wir jetzt wieder zum Buckingham Palace schauen können. Oder müsst ihr euch das einmal vorstellen? Da gehst du zu dem Palast her, wo die Königin wohnt. Und dann hat es Tausende, aber Tausende von Leuten, die das Spektakel anschauen, wie da die Bärenfell Mützenleute marschieren und die Wachablösung ist und eine Riesensache, oder? Der ganze Verkehr wird blockiert und ein riesen Polizeiaufgebot und ein riesen Trari-Trara. Wie gesagt, du musst früh aufstehen, dass noch ein Plätzchen, ein Gatter ist dort, wo du einigermaßen etwas siehst. Und das Einzige, was du nachher siehst, das ist die Wache von der Königin. Nichts von der Königin selber hast du nicht gesehen, das ist nicht gewinken. Die hat dich nicht zum Kaffee eingeladen. Versteht ihr es, oder? Und trotzdem, so fasziniert sie mich, oder, von dem. Und ich meine, wir sind jetzt 2008, sind wir ja schon mal, nein, 2010 sind wir in London gewesen. Und ich möchte sie besuchen, haben wir das Spektakel auch schon geschaut, oder? Das ist schon jetzt das Jahr auch wieder. Oder? Das ist einfach irgendetwas, was doch faszinierend ist. Weißt du, mir vorstellen, die machen das jeden Tag. Und jeden Tag gehen dort Tausende von Leuten her, nur für die Wachablösung von Königin zu schauen. Und wir haben eine Einladung, du hast eine Einladung bekommen, vom König von allen Königen. Der höher ist als jeder menschliche König, der höher ist als jede menschliche Königin. Und ihr sagt, du darfst im Fall in meinen Palast kommen. Und an meinem Tisch essen. Von meinem Brot essen. Von meinen Nahrungsmitteln teilhaben. Du kannst Anteil haben an meinem Reich. Ich mache dich zu einem Mitbürger von meinem Reich. Und ich habe etwas vor mit dir. Ich möchte nicht nur, dass es dir einfach ein gut geht in meinem Palast, dass du ein besseres, schönes Leben hast. Ich möchte, dass du das, was du hier siehst, was du hier erlebst und was du hier genießt, dass du das rausbringst in die Welt. Und zu den Menschen, die das noch nicht kennen und noch nicht wissen, dass ich ein König bin, der alle Menschen liebt. Und die alle möchte in mein Reich hineinzügeln. Bist du dabei? Dann wirst du gewaschen, badet, kommst neue Kleider, die Alten werden abgezogen, hat er die Tom-Geschichte, hat er die mal gelesen? Und dann Räuber, nicht wie bei Räubers heisst es.
Das ist genau das Bild, oder? Das sind wir,
die Räuber. Buben, die draussen in der Welt leben und jetzt werden wir eingeladen an den Königshof. Und jetzt staunen wir das erste Mal. Wir dürfen Anteil haben an dem Ganzen. Wir werden gewaschen, bekommen neue Kleider, die Hudeln, die Fetzen werden fortgenommen, Wunden werden verbunden und geheilt. Und wir werden sozusagen intronisiert zu einem königlichen Geschlecht. Priester und Könige, ja? Das ist das, was Gott will, wo er uns dazu ruft. Und du darfst den König ganz persönlich kennen. Angesicht zu Angesicht. Wow. Also, das ist gewaltig. Aber jetzt tut sich der König auf eine gewisse Weise eben auch schützen. Jesus hat mal gesagt, man soll die Perlen nicht vor die Säue werfen. Geheimnis von seinem Reich offenbart er nicht allen. Sondern er verknüpft das mit einer Hingabe und mit einem Hunger. Und darum versteckt er es. Verbirgt er es. Und es ist dann interessant, wenn wir weiterlesen. Schnell schauen, das ist. Das ist ja genau Matthäus 13. Jetzt geht es nachher weiter. Dann legt er das Gleichnis eben nachher aus vom Sämann. Und dann kommt das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen, vom Senfkorn, vom Sauerteig. Die Deutung der Gleichnisse vom Unkraut. Und dann kommt eben vom Schatz im Acker. Das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Oder, und da könnte man auch noch all die anderen Gleichnisse, die jetzt hier nicht mehr kommen, anwenden, wo es um die Witwe geht, wo das Geldstück verloren hat und das Geld suchen kann. Eben, dort, wo etwas Wertvolles ist, gehst du etwas suchen. Und bist bereit, alles zu geben. Stell dir mal vor, der hat alles verkauft, der Typ, dass er den Acher hat können kaufen und gewusst hat, da drinnen, dort ist der Schatz. Der gewusst, das ist ein Mehrwert. Das ist nicht dumm, oder? Jetzt vorstellst du, bist Bauer, bist da Pächter irgendwo auf einem Feld und du gehst da mit deinen Eseln. Nein, den Ochsen hat man gepflügt. He. Mit den Ochsen pflügst du da das Feld und dann macht der Blöde so wut. Und ist jetzt da wieder für einen Blöden kennt bei dem in dem Feld drin, dass man wieder den Flug wieder verbogen. Das ist doch ein Seil, jetzt muss ich wieder zum Schmied das Zeug biegen. Und dann schaust du mal her, was das da ist, und dann schaut da irgendetwas Komisches raus. Du fährst auf den Graben und entdeckst eine riesige Kiste. Du tust die auf und das ist voller Goldstück, Edelsteine, Juwelen. Du denkst, wow. Aber ich bin da nur der Pächter. Schnell die Kiste wieder zu. Eingraben. Jetzt gehst du zum Eigentümer und sagst, ja, ich würde eigentlich gerne ein Feld kaufen. Ich mache es selber bauen. Nicht immer nur ein Pächter sein, aber du hast nicht viel, oder? Das, was du hast. Jetzt gehst du an. Jetzt tust du alles, was du irgendwo hast, oder dein Bett. Dein Häuschen oder was du immer hast. Alles, was irgendwo wertvoll ist. Verquantisch alles zusammen, kratzisch das Geld zusammen, gehst zu dem Eigentümer her und sagst, da, jetzt habe ich das Geld, kann ich den Acher haben. Er sagt, ja, okay, das ist gut, ich gebe dir den Grundbucheintrag und so weiter, notariell verschrieben und dann gehört der dir. Jetzt,
darfst den Schatz gehen. Nein, jetzt gehört der nämlich auch dir. Vorher hat er ja nicht dir gehört. Das ist ja nicht auf einem fremden Feld, jemandem das Zeug ausgraben. Gut, das ist ein Bild natürlich, gell? Aber so versteht ihr, um was es geht. Da kommt auch wieder drin, dass einerseits die Bereitschaft, alles herzugeben für das, und auf der anderen Seite, es ist etwas Verborgenes. Man muss danach suchen. Oder? Und die Menge, die Volksmenge, die ja Jesus so zulässt, das ist so das Typische bei der Volksmenge, die zwar einfach das Spektakel sucht, die Unterhaltung sucht, Zeichen und Wunder cool findet. Wow, hast du gesehen, jetzt ist wieder ein Wunder da. Hey, letztes Mal hat er sogar Brot vermehrt. Das war im Fall so cool, wo wir dann auch können. Hennen zu viel essen, es hat Brot für sich gegeben, hat Häufen Führungs gehabt. So spannend, oder? Da will ich unbedingt wieder mal zuhören. Da gehe ich die nächste Zirkusvorführung, da gehe ich die nächste Theatershow, wie es wieder heisst, Jesus zaubert. Oder? Und dann will ich wieder schauen, was er so alles macht. Und wow, jetzt hat er wieder einen Dämon austrieben. Wow, jetzt hat er wieder einen Glauben geholt. Wow, jetzt hat er die Schrift gelesen, wieder mal so richtig alt ausgesehen. So cool, oder? Folg du mir nachher. Verkauf also die Tasche. Wird Mitbürger in meinem Reich. Ah, sorry, ich habe daheim noch. Das war nett. Tschüss. Oder was hat der junge Mann gemacht, als ihm Jesus gesagt hat, verkauf alles und folg mir nachher. Dann ist traurig weggegangen. Und das ist genau der Punkt. Oder? Wem offenbart Gott die Geheimnisse von seinem Himmelreich? Die Geheimnisse von seinem Reich. Eben nur denen, oder nachsuchen, nur denen, die ihr Leben hergegeben haben für das Königreich, die ihn als den König annehmen, noch näher zu Freunden macht. Johannes 15. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das ist nicht das. Warte mal, 15 habe ich aufgeschrieben, das ist oben dran. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Genau, das ist es so. Der Vers verrutscht war. Also ich nenne euch Freunde, das sagt er zu seinen Jüngern, und ich tue euch kund alles, was ich von meinem Vater gehört habe. Hallo, alles. Oder das ist das Geheimnis. Alles. Ich nenne euch Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Habe ich gehört. Und jetzt hier sagt ihr, ihr seid meine Freunde und ich offenbare euch alles, was ich vom Vater gehört habe. Euch wehe ich in meine Geheimnisse. Aber das ist im Fall aber nicht etwas Billiges. Es kostet euch einen Preis. Und ich verstecke das alles ein bisschen. Um zu schauen, ob es euch ernst ist. Um zu schauen, ob es euch der Wert ist, danach zu suchen. Um zu schauen, ob ihr das Opfer bringt, da diesen Schatz zu haben. Wisst ihr, wenn ich abends auf Südafrika fahre, fliege? Ja, ist ein bisschen schneller. Habe ich mir auch schon überlegt, also, wieso mache ich das eigentlich? Hocke da wieder 14 Stunden in so einer Flieger rein, kostet viel Geld.
Kostet etwas, ist ein Preis. Weil da etwas ist, weil ich da etwas gefunden habe, weil ich etwas bekommen habe, was ich sonst nie mehr bekommen habe. Habt ihr das schon gemerkt? Manchmal gibt es einfach so Momente im Leben, wo du merkst, jetzt muss ich meine Prioritäten neu ordnen. Und Gott tut das im Fall ganz extra manchmal so einfädeln. Gell? Dass er Sachen ganz kurzfristig ansieht. Jetzt ist dir das hier. Und du hast schon deinen Terminkalender, du hast Termine abgemacht und du hast dein Programm und du sagst, ja, hallo, kannst du das nicht früher sagen? Meine Planung 2016 ist mehr oder weniger abgeschlossen. Wir können schon um 17 Uhr schauen, ob wir noch Termine zusammenfinden. Ja, Jesus hat genau das gesagt. Schaut, ich lade euch zu einem Fest ein in meinem Palast. Und nachher sind die Diener losgezogen und haben die Gäste eingeladen und dann haben die gesagt, ja, das geht jetzt gerade nicht gäbig. Jetzt habe ich gerade neue Ross gekauft, jetzt muss ich die noch ausprobieren. Der andere hat gesagt, ja, das ist jetzt ganz ungelegt. Jetzt habe ich geheiratet letzte Woche und wir gehen auf Hochzeitsreise. Versteht ihr, um was es geht? Irgendwo kommt der Moment, wo du Prioritäten setzen musst. Und wo deine Ausreden und deine Terminkalender und deine Tagesgeschäfte, die jetzt auch noch gerade sind, einfach musst du auf die Seite tun. Und sagen, und jetzt setze ich Priorität. Und jetzt gehe ich dorthin, wo mich der König ruft. Und bin Teil von dieser Bewegung. Ja, und nachher haben sie es ja verpasst und nachher sind die Diener wieder ausgesendet worden und der König hat gesagt, ja, der geht an die Hecken und Zäune und ladet einfach ein, was er findet. Das ist natürlich auch ein Bild auch für das jüdische Volk, das den Messias abgelehnt hat, der in ihrer religiösen Geschäftigkeit verharrt ist und gefunden hat, das ist jetzt gerade nicht gelegen, stört uns jetzt endlich gerade. Und nachher an die Hecken und Zäune, das hat jetzt ladet einfach alle anderen, die vorher eigentlich nicht geladen wären, die nicht zu diesem Volk gehört hätten. Und jetzt sollen die Anteile bekommen von dieser königlichen Würde. Jetzt sollen die mit mir zusammen das Fest feiern. Also Gott liebt es, Versteckis zu spielen. Er liebt es, Schätze zu verbergen. In den Sprüchen heisst es, es ist eine Ehre.
Der von den Königen ist es. Geheimnis aufdecken.
Genau, also das Geheimnis aufzudecken ist eher eine Ehre für einen König, das Geheimnis aufzudecken. Wieso sind wir hineingestellt in eine Welt, wo wir ständig etwas Neues dürfen entdecken. Und das hat ganz fest zu tun mit dieser tiefen Sehnsucht, die in uns innen steckt, nach dem verlorenen Paradies. Wir haben alle irgendwo eine Ahnung, dass es so etwas wie das Königreich von diesem König eigentlich muss geben. Dass es irgendwo einen Ort gibt, wo ich bedingungslos angenommen, geliebt bin, wertgeschätzt bin, wo ich jemand bin, wo ich geschützt bin, wo ich sicher bin, wo ich nicht bedroht bin und wo ich ewiges Leben habe und wo ich gesund bin und wo kein Schmerz, kein Leiden und kein Stress ist. Irgendwo haben wir noch so eine Ahnung, dass es so etwas müsste geben. Und das ist die tiefe Sehnsucht, die in uns Menschen innen alle steckt. Die Sehnsucht nach dem verlorenen Atlantis, die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Und man denkt, wenn wir nur dort herkommen, wenn wir nur wieder das könnten entdecken. Und das ist das, was uns antreibt. Und wenn ich es suche, was könnte es denn sein? Wo ist es denn? Und der König lässt sich finden von denen, die ihn suchen. Von denen, die ihn eben suchen. Er kommt nicht einfach daher zu poltern und sagt, da bin ich, ja, euer König. Cool, hä? Musst du gleich wegkommen. Wie geht denn das? Ja, danke, du hast das für dich nicht. Sondern er sagt, ja, es gibt im Fall etwas. Aber er sagt in diesem Moment nicht. Wir sehen uns am Morgen wieder. Oder dann verschwindet er plötzlich. Und dann sagt er, aber hallo. Und wie es weitergeht in dieser Geschichte, schafft es der Held, der Bösewicht, noch im letzten Moment zu überwinden und die Prinzessin zu befreien. Das hören wir dem morgen, wenn es wieder heisst. Fortsetzung folgt, oder? Und die Spannung ist genau da. Das muss ich das nächste Mal, ich muss unbedingt wieder schauen, ich muss wissen, wie es weitergeht. Oder so ist Gott. Der macht das mit uns. Oder? Der ködert uns und der will wirklich wissen, ja, weiss ich es wirklich? Ist der Hunger, die Sehnsucht, ist das echt oder ist es nur so ein bisschen, eben, suchen sie nur ein Spektakel, die Unterhaltung, das Obertrickchen? Oder meinen sie wirklich mehr? Und das ist eine Frage, die ich euch einfach mitgeben heute Abend. Ja, sind wir Suchende? Suchen wir den König? Suchen wir Gemeinschaft mit dem König? Suchen wir die verborgenen Schätze von dem Königreich? Sind wir bereit, den Preis zu zahlen dafür? Oder sind wir noch so Beobachter aus kritischer Distanz? Mal schauen, was er zu sagen hat heute. Ja, ich bin jetzt nicht so angesprochen. Da bin ich jetzt nicht rausgekommen, das war mir zu hoch. Dann habe ich wieder zu meinem Tagesgeschäft. Hey, bin nicht rausgekommen, aber also, was er da gesagt hat, dann muss ich auf den Grund gehen. Es geht nicht über Bücher, im wahrsten Sinn vom Wort, oder nicht zu suchen, nicht zu graben, nicht zu forschen, nicht, bis ich es finde. Das ist schon so herrlich, wenn man eben nach diesen Schätzen in diesem Wort drinnen sucht. Da gibt es so viele Schätze da drinnen, wo man tief graben und kann heben und Offenbarungen von dem Königreich überkommt. Aber es ist mit einem Effort verbunden, es ist mit einem Suchen verbunden. Sucht, so werdet ihr finden, hat Jesus gesagt. Klopft an und es wird euch auftauchen. Bittet und es wird euch geben. Das ist unsere Verantwortung. Und dass wir da drinnen nicht nachlässig werden, dass wir da drinnen nicht bequem werden, dass wir da drinnen nicht irgendwie so in eine falsche Sättigung hineinkommen. Ja, das haben wir alles schon gehört, oder? Kennen ist schon die Geschichte. Habe ich schon gelesen, schon gehört, kennen ist alles bekannt, nichts Neues. Das ist doch eigentlich so. Gerade wird eben eine Bibelstelle noch einmal lesen, oder die Bibel überhaupt zu lernen. Ja, die habe ich alles schon mal gelesen. Das ist langsam langweilig. Aber du eben jedes Mal wieder neue Grabst und neue Schätze entdeckst, offenbart der Gott auch immer wieder neue Sachen von seinem Reich. Halleluja. Jesus, und ich danke dir, dass du ein König bist. Ein König, der alle Ehre verdient. Wir haben das in diesen Liedern gesungen und gleich bekennen in dir auch, dass wir das irgendwie, glaube ich, noch nicht wirklich so erfasst haben. Wie wir dir als König eigentlich gebührend könnte begegnen. Und dass eine gebührende Reaktion ist, wenn wir Audienz beim König haben und nicht nur einen Palastwach beobachten von weitem. Setzt du ganz neue Hunger, eine Sehnsucht in unseren Herzen frei nach dir, nach der Gemeinschaft mit dir, nach dem Angesicht zu Angesicht können mit dir Gemeinschaft haben. Setz so die Sehnsucht frei mehr von deinem Reich, von den Werten von deinem Reich, von den Prinzipien von deinem Reich zu entdecken und in unserem Leben anzuwenden und zu merken, das funktioniert ja. Das ist ja genial. Lass uns nicht selbstzufriedene werden, die irgendwo sich so mit einem Mittelmass begnügen, an christlicher Unterhaltung, sondern wo wirklich Suchende bleiben. Hungrige bleiben. Dürstende bleiben nach dir, nach deinem Wort und nach deiner Gerechtigkeit. Und lass ich so solche sein, die gesättigt sind nachher von deinem Wort. Die gesättigt sind, die der Lebensstrom überfließt. Wo du sagst, von denen, die von dem Lebenswasser trinken, das ich ihnen gebe, von denen werden Ströme von lebendigem Wasser ausgehen. Dass wir selber solche Menschen werden, die aus uns raus die Ströme fließen, zu unseren Nachbarn her, die Segensströme, die Heilungsströme, die Ermutigungsströme. Dass Deprimierte können glücklich werden, Traurige wieder können Freudenlieder singen. Dass das passiert, was du schon durch den Prophet Jesaja gesagt hast, dass den Armen frohe Botschaft verkündet wird, Gefangenen frei werden. Und dass das durch uns durch kann passieren kann, dass der Strom vom Leben in uns kann fliessen kann. Danke, dass du uns da immer wieder neu an die Hand nimmst und uns zeigst, wie du es meinst. Ich bitte dich jetzt um die Segen für die Nacht, um die Schutz, aber für unsere Kinder, für alle, die nicht hier sein können. Und bitte dich, dass du uns einfach auch in den Träumen begegnest, dein Reich offenbarst, dass du uns zu Aposteln, Gesandten, Verwalter von deinem Reich machst. Amen.